ARD.
Seit 70 Tagen sind sie mittlerweile über das Meer unterwegs. In den Gesichtern der Crew, der insgesamt 3 Schiffe, hat sich in den letzten Tagen die Angst breit gemacht. Noch nie ist jemand von ihnen so lange gesegelt. Eigentlich hätten sie schon lange angekommen sein sollen. Ihr Admiral Christoph Kolumbus versucht sie zu beruhigen.
Männer, wir haben es bald geschafft. Bald sind wir da.
Als ein starker Wind aufzieht. Er kommt von Afrika und peitscht in die Segel. Die Schiffe beschleunigen rasant. Es ist der letzte Stoß, den sie gebraucht haben. Vor ihnen türmen sich Inseln auf. Freunde des Wissens, ich habe euch vermisst. Und das ist keine Lüge, das ist die reinste Wahrheit. Vor allem, als ich im Urlaub dann doch ab und zu mal in eure Kommentare unter der letzten Folge zu Oppenheimer reingelesen habe. Fast 4000 Stück und so viel Liebe. Das war ein bisschen Herzschmerz, bin ich ehrlich, im Urlaub. Aber deswegen sind wir jetzt wieder hier. Mit einem wieder extrem spannenden Thema in meinen Augen, das mir auf meiner Reise begegnet ist. Ihr habt es euch schon auch ein paar Mal gewünscht. Wir werden ins 15. Jahrhundert reisen. Wieder eine ganz besondere Zeit, denn die Menschen lernen damals, das Meer zu beherrschen. Das Zeitalter der Seefahrt beginnt. Ein in diesem Kontext sehr bekannter Name, Kolumbus. Ein Italiener, der von Spanien aus nach Asien segeln will. Doch er schätzt die Reise völlig falsch ein. Ich habe den Ort besucht, von dem aus er losgefahren ist, habe seine Reise nachverfolgt und bin, wie viele andere vor mir auch, auf einen großen Irrtum gestoßen. Und dieser hatte schreckliche Folgen für eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen. Das alles decken wir jetzt auf, denn du hörst Wissen mit John. Kapitel 1. Das Jahr 1492. 1492 ist in einem Jahrhundert, das wir in diesem Podcast noch nie thematisiert haben. Wir sind zwar in die Zeit der Pest gereist, das war jedoch über 100 Jahre vor dem, was in dieser Folge passiert. Wie so oft ist die Welt erneut im Wandel, unter anderem dank eines Mainzer Erfinders, Johannes Gutenberg. Er macht etwas für jeden zugänglich, das für uns heute ganz normal ist: Bücher. Diese werden damals nämlich überwiegend per Hand geschrieben, unfassbar aufwendig und auch mit vielen Fehlern. Gutenberg aber erfindet ein Gerät, das mit Metallbuchstaben in der Lage ist, Text zu drucken. Und er revolutioniert damit die Welt, auch die unseres jungen Italieners. Christoph Kolumbus wird in Genua in Norditalien geboren. Seine Eltern sind beide Handwerker, er hat 4 Geschwister. Genua ist damals eine ganz besondere Stadt. Es ist nämlich eine der führenden Handelsstädte Europas. Außerdem liegt es direkt am Meer und damit ist es Heimat riesiger Holzschiffe. Kolumbus ist unglaublich beeindruckt von ihnen. Obwohl seine Familie nicht wohlhabend ist, versucht er so viel wie möglich zu lernen, um irgendwann einmal selbst Kapitän zu werden. Über die Kirche und städtische Schulen lernt er zu lesen und zu schreiben. Außerdem unterhält er sich mit vielen Seefahrern, um seine mathematischen und geografischen Kenntnisse zu verbessern. Als er 14 Jahre alt wird, ist es dann soweit. Er heuert bei einem Seemann an. Seine Aufgaben sind am Anfang relativ einfach. Kolumbus verlädt Fässer und Kisten, schrubbt das Deck und unterstützt die Seeleute bei Navigation und Wachgängen. Hauptsächlich ist er auf dem Mittelmeer unterwegs und lernt so, wie man einen Kompass benutzt, Seekarten liest und richtig kundschaftet. Mit 25 zieht er dann, um seine Karriere weiter zu verfolgen, nach Lissabon, auch eine Hafenstadt. Er ist mittlerweile so gut mit der Navigation auf See, dass er anfängt, als Kartograf zu arbeiten, also selbst Seekarten herzustellen. Seine Begeisterung packt ihn so sehr, dass er in jeder freien Minute mehr über die See und die Erde erfahren will. Und an dieser Stelle kommt wieder Gutenberg ins Spiel. Durch die Erfindung des Buchdrucks kommen in diesen Jahren auf einmal um die 20 Millionen Bücher in Umlauf. Die Welt wird quasi mit Wissen geflutet. Kolumbus studiert die Werke vieler berühmter Geographen und besonders eine Sache lässt ihm keine Ruhe. Denn in vielen Büchern wird jetzt mittlerweile erwähnt, dass die Erde eine Kugel ist und nicht flach, was damals immer noch sehr viel angenommen wird, trotz Berichte berühmter Philosophen wie beispielsweise Aristoteles. Dieser sagte schon 350 vor Christus, dass basierend auf Mond und Sternen die Erde nur rund sein kann. Kolumbus versucht daraufhin, den damaligen König Portugals davon zu überzeugen, ihn loszuschicken, einmal um die komplette Welt bis nach Asien zu segeln, um das zu bestätigen. Doch dieser lehnt ab. Auch den Herrschern von England und Frankreich erklärt er seinen Plan, die ebenfalls kein Interesse zeigen. Wütend darüber zieht Kolumbus nach Spanien, um es dort erneut zu versuchen. Und hier soll er endlich die Unterstützung für die Fahrt bekommen. Kapitel 2: Die leere Weltkarte. Um uns die damalige Situation besser vorstellen zu können, müssen wir einmal einen Blick auf die Weltkarte werfen. Denn diese sieht im 15. Jahrhundert ganz anders aus als heute. Ohne Google Maps und Co. wissen die Leute nur von den Ländern, die man aus Erzählungen kennt oder selbst schon mal gesehen hat. Für die Europäer ist Europa damals natürlich der Mittelpunkt des Weltbildes. Es gibt schon sehr detaillierte Karten des Kontinents, zum Beispiel durch das gigantisch große Römische Reich. Das kennt ihr vielleicht aus so einem Wissenspodcast mit so einem Typ. Auch Asien ist schon zu einem sehr großen Teil bekannt, weil man auf dem Landweg bis dahin kommt. Händler wie der Italiener Marco Polo sind schon im 13. Jahrhundert, vor allem in Karawanen, unterwegs. Von Europa reisen sie über die heutige Türkei, Usbekistan, durch Gebirge und Wüsten bis nach China. Im Gegensatz zu Asien kennt man von Afrika nur die Küstenregionen. Vom Landesinneren hat man weitestgehend keine Ahnung, genauso wenig wie davon, wie unglaublich groß der Kontinent ist. Und während man bei Afrika wenigstens einen Teil kennt, sind folgende vier heutige Kontinente völlig unbekannt für die Europäer. Nordamerika, Südamerika, Australien und die Antarktis. Noch nie hat jemand von diesen Landmassen gehört und es gibt auch keine Karten, die sie verzeichnen. Sie existieren quasi nicht. Und das sollte die Grundlage werden für Kolumbus' riesigen Irrtum auf seiner berühmtesten Fahrt. Denn stellt euch vor, ihr wollt von Spanien aus mit dem Schiff nach Asien fahren. Ich habe euch dazu mal eine aktuelle Weltkarte in die Shownotes gepackt, die das ein bisschen besser verdeutlicht. Spanien seht ihr in Gelb ziemlich genau in der Mitte. Kolumbus will ja damals beweisen, dass die Erde rund ist und dass er, wenn er nur lange genug nach links, also Richtung Westen segelt, zwangsläufig in Asien rauskommen muss. Das hätte auch funktioniert, wenn es dazwischen nicht ungefähr 4 Trillionen Tonnen Landmasse gäbe, Nord- und Südamerika. Auch schätzt Kolumbus damals die Entfernung völlig falsch ein. Er denkt, zwischen Europa und Asien liegen in diese Richtung nur so ungefähr 4000 Kilometer. Tatsächlich sind es mehr so 20.000. Doch von all dem weiß er nichts. Auch die spanischen Herrscher, Königin Isabella und König Ferdinand, sind ahnungslos. Sie unterstützen die Fahrt mit großem finanziellen Aufwand. Ihre Hoffnung ist es, so einen direkten Zugang zu den Reichtümern Asiens zu erhalten. Vor allem die Sehnsucht nach Indien und China ist damals riesig. Gewürze wie Pfeffer, Zimt, Muskat, dazu Seide und Porzellan, alles Dinge, die man nur dort bekommt. So macht Kolumbus sich also auf den Weg. Es ist eine Flotte aus 3 Schiffen. Er steuert die Santa Maria, ein großer, starker Handelskahn. 2 spanische Brüder werden die Kapitäne für die beiden anderen, kleineren Begleitschiffe. Alle von ihnen sind mit zusätzlichen Segeln ausgestattet, um mehr Wind zu bekommen. Vor der Fahrt macht sich an allen 3 Decks ein mulmiges Gefühl breit. So eine Überfahrt hat keiner der Matrosen jemals gewagt. Ein riesiger, unbekannter Ozean liegt vor ihnen. Der Abschied von ihren Liebsten ist daher sehr emotional. Viele fürchten, nie zurückzukommen. Und am 3. August 1492 ist es dann soweit. Die Flotte sticht in See. Doch auf ihrer Route liegt, bevor es auf die endlosen Weiten des Atlantiks geht, noch ein finaler wichtiger Stopp, den ich mir in den letzten 2 Wochen Podcastpause einmal genauer angeschaut habe. Kapitel 3. La Gomera. Als mir einer meiner engsten Freunde das erste Mal von der Insel erzählt hat, habe ich sofort verstanden, wie magisch sie sein muss. La Gomera gehört zu den Kanaren und ist wie alle dortigen Inseln durch Vulkane entstanden. Vor 10 bis 20 Millionen Jahren gab es dort immer wieder extreme Ausbrüche. Anfangs findet das noch komplett unter Wasser im Meer statt. Dabei steigt Magma aus dem Erdmantel auf, kühlt sich ab und legt sich Schicht über Schicht mit jedem Ausbruch ein bisschen höher, bis die Masse irgendwann so hoch ist, dass sie das Meer durchbricht und eine Insel formt. Historiker schätzen, dass es über die Millionen von Jahren zwischen 50 und 100.000 Vulkanausbrüche gegeben hat, bis die Kanarischen Inseln geformt waren. Die kennt ihr ganz sicher, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma und eben auch La Gomera. Und Gomera ist dabei ganz besonders. Es ist eine sehr kleine Insel, die dennoch sowas wie 2 Mikroklimazonen beherbergt. Außen am Rand bekommt die Insel nur sehr wenig Regen, dafür extrem viel Sonne ab. Es ist also trocken und die Insel ist sehr karg, fast ausschließlich vulkanisches Gestein. Ein Foto davon findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Reist man jetzt aber ins Inselsinnere, fällt einem sofort etwas auf. Ich bin in den 2 Wochen häufiger mit einem Roller über die Insel gefahren und an einem Tag kam ich an einen langen Tunnel. Es ging vorher schon länger bergauf, ich habe daran aber nichts Ungewöhnliches bemerkt. Aber in der Sekunde, als ich aus dem Tunnel wieder rauskam, boom, eisige Kälte. Eben saß ich noch bei 23 Grad in der Sonne an der Küste. Jetzt waren es auf einmal nur noch 8 Grad und ich hatte so einen kalten Gegenwind im Gesicht. Das war die Magie des Zentrums der Insel. Und nicht nur die Temperatur war anders. Ich konnte meinen Augen wirklich erstmal nicht trauen, wie es hier aussieht. Ich war plötzlich inmitten eines Dschungels. Auch davon habe ich euch mal ein Foto in die Shownotes gepackt. Überall standen sehr große Lorbeerbäume, Farne und andere Vegetation, als wäre ich durch den Tunnel irgendwo an einen anderen ganz fernen Ort gereist. Diese extrem beeindruckende Naturvielfalt, welche auch ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, verdankt die Insel übrigens dem Passatwind, der gleich nochmal sehr wichtig wird. Das war wirklich ein magischer Moment. Und das hab nicht nur ich so gesehen scheinbar, sondern auch Christoph Kolumbus. Weil wenn man in der Hauptstadt der Insel, San Sebastian, ankommt, sieht man ihn. Die Einwohner haben ihm direkt am Ortseingang eine Statue gewidmet. Es gibt auch ein spezielles Haus, die Casa de Colón. Colón bedeutet Kolumbus auf Spanisch. Und hier soll er gewohnt haben, als er etwa einen Monat lang Halt auf La Gomera gemacht hat. Die Insel wählt er damals neben ihrer Schönheit auch aus praktischen Gründen. Es ist damals schon ein spanisches Gebiet, hier kann er nochmal ohne Gefahr Proviant aufladen und die Schiffe reparieren. Vor allem Frischwasser, Bananen, Fleisch und Wein gibt es auf der Insel en masse. Alles wichtig, um die große Crew für eine so lange Überfahrt bei Laune zu halten. Während Kolumbus und seine Mannschaft 4 Wochen auf La Gomera sind, nutzen sie die Zeit vor allem zur Vorbereitung der eigentlichen Erkundung. Sie prüfen nochmal alle Karten. Und es gibt noch einen weiteren Grund, hier zu sein. Auf der Insel wohnt eine sehr besondere Frau. Ich versuch's mal so spanisch wie möglich auszusprechen. Beatriz de Bobadilla. Sie ist damals die Herrin von La Gomera. Es wird spekuliert, dass Kolumbus eine sehr enge Beziehung zu ihr hatte, was ihm nicht nur persönliche, sondern auch große Vorteile für die Reise brachte. Und an einem Septembermorgen 1492 ist es dann soweit. Der Wind hat sich noch einmal gedreht und steht jetzt perfekt. Die Crew beeilt sich, macht die 3 Schiffe los und sie machen sich auf den Weg. Kapitel 4. Das falsche Indien. Ja, der Name des Kapitels sagt's bereits. Das asiatische Zielland von Kolumbus ist das damalige Indien. Und dieser Fakt wird gleich nochmal sehr wichtig. Die ersten Tage der Überfahrt sind von guter Laune geprägt. Die Crew ist gut versorgt und hat auch noch Glück mit dem Wetter. Der Passatwind ist in voller Kraft da. Um den zu erklären, muss man sich einmal ganz kurz vor Augen führen, dass es Gebiete auf der Erde gibt, wo der Wind immer aus der gleichen Richtung kommt. Dazu gehören zum Beispiel große Teile Afrikas. Über das Landesinnere bis zu den westlichen Küsten fegt ein beständiger tropischer Wind. Von da aus weht er oft sehr stark trockene, sandige Luft über den kompletten Atlantik bis nach Amerika. Das ist der Passatwind. Und weil er bis nach Amerika weht, ist er perfekt für eine Überfahrt mit Segelschiffen dorthin geeignet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Passat, so ein Ding haben wir in der Garage? Ja, tatsächlich kommt genau daher der Name. Volkswagen hat sich bei der Benennung ihrer Autos vieler Winde und Gegebenheiten der Sahara bedient. So ist der Scirocco zum Beispiel auch ein Wind dort oder die Tuareg, ein Nomadenvolk, das in der Wüste Afrikas lebt. Den starken Passatwind also im Rücken kommt die Crew anfangs gut voran. Sie benutzen Sternenhimmel und Kompasse zur Navigation. Jeden Tag hält Kolumbus ihre Position in einem Logbuch fest, weshalb wir heute übrigens so gut nachvollziehen können, wo sie langgefahren sind. Doch es soll schon bald zu den ersten Problemen kommen. Eines Morgens entdeckt einer der Matrosen eine unglaublich große dunkle Fläche im Wasser vor sich. Die Schiffe fahren zu schnell, um anzuhalten, genau darauf zu. Als sie über das unbekannte Phänomen hinwegfahren, wird ihnen klar, was das ist. Ein Urwald, Sargassum genannt. Das ist eine Algenart, die sich wie eine Meerespflanzenwüste über den kompletten Seeboden erstreckt. Die Crew gerät sofort in Panik, einerseits, weil sie sowas noch nie gesehen haben, andererseits, weil sie schon Geschichten gehört haben, dass Schiffe in sowas stecken geblieben sind. Das Meer könnte um sie herum zuwachsen und sie blockieren. In diesem Fall wäre man verloren, weil mit dem Passatwind im Rücken lässt es sich als Segelschiff nicht einfach so ohne weiteres umkehren. Doch die Sorge ist unbegründet. Obwohl einige der Algen dicht an der Oberfläche treiben, haben sie nicht genug Widerstand, um die Schiffe aufzuhalten. Die Crew ist erleichtert, als sie die Algen hinter sich lassen, doch dennoch bleibt ein mulmiges Gefühl zurück. Und das wird immer stärker, als die Reise immer länger wird. Es ist mittlerweile Tag 34. Kolumbus hätte seinen Berechnungen nach schon lange Asien erreicht haben müssen. Seine Mannschaft wird unruhig, so lange war noch keiner unterwegs. Langsam macht eine schaurige Theorie die Runde. Was, wenn die Leute doch recht hatten dass es ein Ende der Welt gibt. Einen unbesiedelten Rand, an dem das Meer in eine bodenlose Tiefe stürzt. Die psychologische Belastung an Bord lässt viele der Crew verzweifeln. Columbus tut alles, um sie zu beruhigen, auch aus Angst vor einer Meuterei. Um sie zu motivieren, verspricht er eine hohe Belohnung an den Ersten, der Land sieht. Und in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 1492 ist es dann endlich soweit. Einer der Matrosen schaut wie jeden Abend während seiner Wache müde in Richtung Horizont. Es ist noch angenehm warm, das Wasser schwappt gelegentlich gegen den Bug. Auf einmal reißt er seine Augen auf. Was ist das da am Horizont? Lichter, Konturen, ist es wahr? Sofort schreit er zu Columbus, da ist Land! Und tatsächlich, vor ihnen türmt sich eine Küste auf. Die restliche Crew, die von dem Geschrei wach geworden ist, rennt an Deck und sieht es auch. Alle sind vor Freude komplett außer sich, liegen sich in den Armen, jubeln. Endlich sind sie in Indien, glauben sie. Kapitel 5 – Die neue Welt. Mit dem ersten Licht des Tages wirft die Crew vor der Küste ihren Anker. Mit Ruderbooten gehen sie zu Wasser. Columbus befindet sich mit bewaffneten Offizieren im ersten. In seiner Hand die spanische Flagge. Als sie am Strand ankommen, ist das Erste, was er tut, sie mit Stolz in den Sand zu rammen. Dieses Gebiet gehört ab jetzt Spanien. Was sie dabei zunächst nicht bemerken, sie werden beobachtet. Am Rand des Dickichts unter den Palmen stehen sie, noch versteckt, die Taino. Das ist damals ein indigenes Volk. Es sind die ersten Einwohner der Bahamas. Und yep, die Bahamas sind Karibikinseln. Karibik und Indien. Ich lese mal vor, was hier bei Google steht. Die Entfernung zwischen Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, und Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens, beträgt 13.500 Kilometer. Ey, und Leute, ich bin wirklich bekannt für meinen schlechten Orientierungssinn, aber 14.000 Kilometer habe ich mich auch noch nicht verfahren. Von diesem riesigen Irrtum weiß Columbus allerdings nichts. Er und seine Mannschaft freundet sich zunächst mit den dortigen Menschen an, die er Indianer nennt, weil er ja denkt, in Indien zu sein. Die Taino reagieren freundlich und voller Neugier auf die Seefahrer. Es gibt keine gemeinsame Sprache, aber sie verständigen sich mit Hand und Fuß. Columbus überreicht ihnen Perlen und kleine Glöckchen als Geschenke, um ihre Freundschaft zu gewinnen. Doch im Hinterkopf hat er dunkle Pläne. Er will die Taino zum Christentum konvertieren und sie dann als Arbeitskräfte ausnutzen. Und das ist wirklich eine Schande, denn das indigene Volk ist total gutmütig und harmlos. In den Tagebüchern von Columbus findet man Zitate, dass sie sehr sanft und alle unbewaffnet gewesen sind. In ihren kompletten Hütten und Lagern findet man nicht eine einzige Waffe. Heute würde man sie beschreiben als besonders friedlich. Die Spanier sahen darin einen großen Vorteil für sich selbst. Denn mit der Zeit fingen sie an, die Taino zu unterdrücken und auszubeuten, wie es leider sehr vielen indigenen Stämmen über die gesamte Welt passiert ist. Wir werden irgendwann in diesem Podcast eine Folge über den Kolonialismus machen, weil eins muss man sich wirklich immer vor Augen führen. Unser heutiger Wohlstand hier in Europa, also dass wir immer genug zu essen haben, ein sicheres Dach über dem Kopf, dass unsere medizinische Versorgung gut ist, das alles ist ganz eng damit verbunden, dass wir westlichen Industrienationen Indigene, also Urvölker, und ihre Ressourcen damals mit Gewalt ausgebeutet haben. Und das Ganze beginnt im 15. Jahrhundert rund um Columbus. Viele der Taino werden gefangen genommen, sollen als Dolmetscher arbeiten und Informationen über Silber- und Goldvorkommen preisgeben. Jeder Widerstand von ihnen wird brutal niedergeschlagen. Der Großteil der indigenen Kultur geht so über die Zeit komplett verloren. So auch der Taino. Der Irrglaube übrigens, dass man den Seeweg nach Indien gerade entdeckt hat, hält sich sehr lange. Columbus glaubt bis zu seinem Tod daran. Erst der Entdecker Amerigo Vespucci fand in einer weiteren Westfahrt heraus, dass die Abmessungen nicht passen. Das entdeckte Land von Columbus muss zu einem völlig neuen Kontinent gehören, den man bisher nicht kennt. Die Karten werden daraufhin aktualisiert. Nicht nur die Bahamas werden hinzugefügt, sondern komplett Amerika. Benannt nach Amerigo Vespucci. Columbus wird nach seiner Rückkehr damals zwar für die erfolgreiche Überfahrt gelobt, aber auch für den Umgang mit den Taino stark kritisiert. Er wird sogar als General entlassen. Und man muss seinen ruhmreichen Namen noch so ein bisschen weiter relativieren. Denn obwohl es immer noch oftmals so heißt, ist er gar nicht der erste Seefahrer, der Amerika entdeckt hat. Historiker von heute wissen durch Ausgrabungen in Kanada, 500 Jahre vor Columbus hat der Wikinger Leif Eriksen bereits eine Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent errichtet. Sie hatte keinen so großen Einfluss auf unsere Geschichte, weil sie nicht Teil der Auslösung der Kolonialisierung war. Deswegen weiß man so wenig darüber. Man kann also sagen, Kolumbus hat unsere Welt und unseren Reichtum unglaublich vergrößert, aber auch schwerwiegende Folgen für indigene Bevölkerung gebracht. Zusammenfassung: Als ein kleiner Junge in Italien am Hafen entlang rennt, weiß er noch nicht, dass seine Begeisterung für Schiffe irgendwann dazu führen wird, dass er die Welt, so wie wir sie kennen, verändert. Kolumbus wird in Genua groß und schon mit 14 zum Seefahrer. Sein Interesse und sein Geschick lassen ihn über Umwege zum Admiral werden und er geht auf eine der spektakulärsten Seefahrten aller Zeiten. Nach Zwischenstopp auf der magischen Insel La Gomera hat er das feste Ziel, Indien erreichen und beweisen, dass die Welt keine Scheibe ist. Letzteres gelingt ihm und seiner Mannschaft, als sie nach 36 Tagen Fahrt Land sehen. Doch das ist nicht Asien, sondern Amerika. Bis zu seinem Tod hält sich dieser Irrtum in ihm und das ist nicht der einzige Grund, warum er am Ende nicht als gefeierter Entdecker dieser Welt gilt. Sein Erbe zerstört er durch die Art und Weise, wie er mit dem indigenen Volk, den Taino, die auf der Insel leben, umgeht. Er beutet sie auf schwerste Art und Weise aus und legt damit den Grundstein für die europäische Kolonialisierung der neuen Welt. Und damit willkommen in Staffel 2. Ich hoffe, dass euch das Thema auch hat so ein bisschen mitreißen können. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob wir Kolumbus einfach nur als Entdecker und Revolutionär des Weltbildes darstellen sollen, weil beides ist er ja ganz sicher. Es hat auch ganz viele positive Einflüsse auf uns heute noch, dass er diese Fahrt gemacht hat. Aber ich finde auch, dass der Podcast nicht nur zwanghaft positiv sein darf, wenn Themen auch einen negativen Teil haben. Und der Umgang mit den Ureinwohnern, die man heute meist respektvoller indigene Völker nennt, darf einfach nicht unter den Tisch gekehrt werden. Wenn ihr also Lust darauf habt, dann machen wir nochmal eine gesonderte Folge zur Zeit, als alle europäischen Industrienationen angefangen haben, Kolonien überall auf der Welt zu errichten. Weil das ist auch so ein bisschen unser Ziel hier, dass wir durch Wissen mit Johnny zu 100% verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und damit würde ich jetzt eigentlich zu den drei Fragen überleiten. Ich habe euch ja aber vor der Pause darum gebeten, mal wirklich alles zu schreiben, was euch zum Podcast auf den Herzen liegt. Und es kamen nicht nur 4000 Spotify-Kommentare, sondern auch unzählige Nachrichten auf Instagram und per Mail. Wir haben versucht und versuchen auch weiterhin als Team so viele Antworten wie möglich zu schreiben. Gelesen werden alle Nachrichten. Und daher hier zum Start von Staffel 2 einmal im Schnellformat die Antworten zu euren 5 meistgenannten Kommentaren. Erstens, bitte ein Videopodcast. Ist in Planung, aber super aufwendig. Sind wir aber dran, wird auch ganz sicher Spezialfolgen geben, die dann mit Video verfügbar sind. Zweitens, öfter Zoe bitte mit drin. Das freut mich persönlich total, dass euch die Folge mit meiner Schwester so viel Spaß gemacht hat. Und ich hätte sie auch gern häufiger dabei. Tatsächlich ist es aber so, dass wir leider knapp 500 Kilometer voneinander entfernt wohnen und so nur selten die Chance haben, den Podcast zusammen zu produzieren. Das wird aber trotzdem ganz sicher mal wieder vorkommen. Drittens, mehr Folgen als nur eine pro Woche. Darüber haben wir als Team lange nachgedacht und uns am Ende dagegen entschieden. Ich erkläre euch auch warum. Man muss sich nämlich immer entscheiden zwischen Quantität und Qualität. Wir könnten ganz sicher mehr Folgen rausbringen. Diese wären dann aber wahrscheinlich weniger gut recherchiert. Wir könnten nicht so viele Sounds ein- und nicht so viel Stimmung aufbauen. Daher bleibt es bei einer Folge pro Woche jeden Sonntag um 23.59 Uhr. Ist doch auch schön, wenn man sich auf was freuen kann. Eine Änderung, die ihr euch gewünscht habt, kommt. Nämlich viertens. Bitte die 2 besten Ergebnisse der Abstimmung als Folgen umsetzen. Und yep, genau das werden wir ab jetzt machen. In der Abstimmung findet ihr ab jetzt immer sogar 6 Themen. Diese wählen wir danach aus, welche ihr euch am meisten in den Kommentaren wünscht. Die beiden Themen mit den meisten Stimmen bekommen dabei jeweils eine eigene Folge. Dabei zählt vor allem die Abstimmung hier auf Spotify, weil da einfach am meisten mitmachen. Also ganz einfach mit der Abstimmung erklärt, das Thema mit den meisten Stimmen kommt am nächsten Sonntag und das Thema mit den zweitmeisten am übernächsten. Bedeutet logischerweise auch, dass es nur noch eine Themenabstimmung alle 2 Wochen gibt. Das gibt uns übrigens auch Zeit, um für das zweite Thema vielleicht hier und da mal einen Experten zu finden, dem ihr Fragen stellen dürft. Wie cool wäre es, wenn wir irgendeinen Seefahrer finden, der selbst manchmal noch mit Segelschiffen über den Atlantik fährt und ihr könnt ihn fragen, sag mal, was hast denn da eigentlich zu trinken dabei? Sobald wir einen Experten haben, sage ich euch Bescheid, dann könnt ihr die Fragen schreiben. Und fünftens, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, weil ganz viele haben ihre Angst geäußert, wir könnten jetzt, wo so viele Kommentare und so viele Vorschläge kommen, in Staffel 2 zu viel verändern. Der Podcast wird immer das bleiben, was er ist. Jede Folge ein Thema, das die Welt verändert hat, spannend zum Eintauchen in 5 Kapiteln erzählt. Und damit sind wir nun wirklich am Ende von Folge 20 angekommen. Bleibt noch einmal ganz kurz innezuhalten und Danke zu sagen, weil wir die komplette erste Woche meines Urlaubs in den Podcast-Charts auf Platz 1 waren. Von allen deutschsprachigen Podcasts. Ich habe das mal nachgeguckt, das sind ungefähr 70.000 Stück. Ich saß im Flugzeug, wir sind gerade auf den Kanaren gelandet, als ich das erfahren habe, und ich hatte no joke Tränen in den Augen. Es ist so groß, was wir hier zusammen machen, und wir haben noch ganz viele ultra coole Dinge für euch und mit euch geplant. Lasst euch überraschen. Wir hören uns also nächsten Sonntag um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.